Herzlich willkommen bei MQ zum Hören. Mein Name ist Bettina Leidl, Direktorin des Museumsquartier Wien, und ich freue mich, euch die Diskursvielfalt im Museumsquartier auch akustisch näher zu bringen. Ihr erhaltet spannende Einblicke in Kunst, Kultur, Nachhaltigkeit und Diversität. Bei den MQ Artist Talks kommen wir mit Künstlerinnen ins Gespräch. Sie geben uns Einblick in ihren kreativen Schaffensprozess und legen ihre Sichtweise zu aktuellen Themen dar. MQ Artist Talk. Guten Abend und ganz herzlich willkommen im Museumsquartier. Es ist mir eine ganz, ganz große Freude, Sie heute Abend zu einem besonderen MQ Artist Talk begrüßen zu dürfen. Zwei herausragende Künstlerinnen und Aktivistinnen, Wally Export und Nadia Tolokhonnikova, im Gespräch. Herzlich willkommen. Beide haben mit ihrer Kunst und ihrem Mut im gesellschaftlichen und im politischen Diskurs unserer Zeit maßgeblich geprägt. Wally Export, eine Pionierin der feministischen Kunst, deren Werke und seit Jahrzehnten radikale Fragen an die Gesellschaft, an den Körper und an die Machtverhältnisse stellt. Wir kennen alle ihre berühmten Performances aus den 60er Jahren, aber natürlich auch Biennale 1980, die große Ausstellungen international, national und gerade, glaube ich, letztes Jahr diese wunderbare Fotografieausstellung in der Albertina. Ihre Performances, Filme und Installationen haben neue Perspektiven eröffnet und Generationen von Frauen und Künstlerinnen nachhaltig beeinflusst. Nadia Tolokhonnikova, Gründungsmitglied des feministischen Kollektivs Pussy Riot, auch im globalen Gedächtnis verankert, ihre Performance 2012 in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau. Sie ist Künstlerin und eine unermüdliche Kämpferin für Menschenrechte und Freiheit, und gerade diese Freiheit hat sie auch mit der Performance mit Gefängnis, Straflager in Sibirien bezahlt. Mit ihrer Kunst legt sie noch immer die Aufmerksamkeit auf Themen, die ganz aktuell sind, wie auf Zensur, Repression, aber auch auf soziale Gerechtigkeit. Und gerade in Zeiten, in denen der rechte Populismus erstarkt, stellt er, dieser Populismus, auch eine gefährliche Bedrohung dar, insbesondere der Frauenrechte, die wir über Jahrzehnte mühsam erkämpft haben und die auch heute wieder plötzlich in Frage gestellt werden, indem der Rechtspopulismus traditionelle Geschlechterrollen propagiert, feministische Errungenschaften delegitimiert und somit auch eine gesellschaftliche Polarisierung verstärkt. Beide Künstlerinnen sind Vorbilder, sie stehen für Mut und für die Kraft, etablierte Strukturen zu hinterfragen. Und das werden wir heute auch noch diskutieren. Und ich freue mich auch, dass Nicola Eller, Kulturjournalistin beim ORF, heute die Moderation übernommen hat. Ich freue mich, dass das Gespräch auch so einen großen Anklang gefunden hat. Leider haben nicht alle Platz oder finden nicht alle Platz hier in der Arena. Deshalb haben wir auch in der Ovalhalle Projektionen eingerichtet, wo sie die Diskussion und das Gespräch verfolgen können. Und natürlich ist sie auch ab Montag im Netz zu finden. Und wir dürfen sie dann auch im Anschluss zu einem kleinen Umtrunk einladen. So, und jetzt bitte ich Sie mit einem Applaus, Wally Export und Nadia Tolokhonnikova, auf die Bühne zu bitten.
Ja, vielen Dank, Bettina Leidl. Und danke, dass das Museumsquartier, dass du diesen Abend möglich gemacht hast. Und herzlich willkommen, Vali Export und Nadja Tolokonnikova. Danke, Bettina, auch für diese wunderbare Einleitung. Du hast schon viele Dinge anklingen lassen, über die wir jetzt sprechen werden. Aber was mich natürlich auch interessiert, zuallererst, weil ich weiß, Nadja Tolokonnikova, you discovered Vali Export when you were 18, I think, yeah, 18 years old, and you share something, you share a tattoo. When did you discover Vali and how much was she an inspiration for you?
Well, I think I perhaps discovered Vali's work earlier, but I saw it in the museum setting for the very first time here at MUMOC. So it's very legendary for me. The whole circle is closing right now, and hopefully we go up from here. I saw your work, Body Sign. It was a part of the group exhibit, and I thought that it's so dangerous and radical, but also attractive. And the fact that you were not afraid of your sexuality and you were owning it, to me, it meant a lot. I was 17 or 18. You know, a girl in Russia trying to make art was very difficult. We still live in a patriarchal society. So you really gave me a lot of courage to continue to do my art.
So you mentioned that the tattoo is a body sign action. So this is the tattoo on your leg. You studied philosophy in Moscow before you founded Pussy Riot. And Vali, wenn du zurückblickst auf deine Arbeiten, wie das legendäre Tap- und Tast-Kino zum Beispiel. Wir haben schon erwähnt vorher, die radikalen Aktionen auch. Ne? Was hat dich denn herausgefordert, so radikale Kunstaktionen zu machen, dich so gegen gesellschaftliche Regeln zu stellen, auch sich gegen den Staat auch aufzulehnen?
In dieser Zeit war es notwendig, sich gegen die Regierung und gegen den Staat aufzulehnen, weil er sehr konservativ war. Aber nicht nur, dass er konservativ war. Gegen das Konservative hätte man natürlich unter Umständen auch ruhiger agieren können, sondern er war reaktionär und er hat das ganze Nazitum noch in sich getragen. In den Regierungen sind noch Nationalsozialisten gesessen, haben noch Nationalsozialisten bestimmt Gesetzesgebungen und haben noch Nationalsozialisten auch das künstlerische Leben bestimmt und auch das soziale Leben, habe ich schon gesagt oder so. Und das war der Grund, warum ich dazu mal gesagt habe, so kann es nicht weitergehen, sonst landen wir in einem Desaster, wenn wir das so weitermachen. Und wir müssen uns dagegen wehren und wir müssen dagegen kämpfen und wir müssen Utopien haben, die wir ausdrücken können und wir lassen uns unsere Utopien nicht zerstören. Und meine Utopie war eben, dass ich dachte, es muss sich die Gesellschaft verändern, es müssen die Gesetze sich verändern, es muss für jeden ein Platz sein zu leben, für jeden und für jede und für jedes. Es muss ein Platz sein zu leben, seine Freiheit ausdrücken zu können, sein Freiheitsbedürfnis ausdrücken zu können und nicht abhängig sein von Bestimmungen, die von oben kommen und die wir gar nicht kennen, woher sie wirklich kommen. Und diese Ideologien müssen wir auch zerstören.
Nadja, was this an inspiration for you when you found out about Vali Export and her work?
And I'm almost crying right now. It's very emotional. And people know me, I'm not an emotional human being. Well, the fact that you not only survive, but you absolutely thrive in a male-dominated movement. And it gave the name to it, right? You came up with the name Venus Actionism. It's just so bold, and it gave me strength to fight with our own demons. We had I had a collective before Pussy Riot. It was called Vaina, which is war. It was war against cultural institutions, but also against conservative cultural institutions and the government. And the reason why I split up with Vaina eventually and started Pussy Riot, there was a lot of sexism And one of the guys, older guy, he would always tell me that there is no such a thing as good women artists. So, and you know, if you hear it on a daily basis, it kind of, you learn this subservient position of being a coordinator or, you know, serving the men who come up with an idea and perform the action. It was okay. But looking at you, you know, I almost like became ashamed of myself. I was just like, well, she was rebelling against the patriarchy in the 60s and 70s, and I cannot do it in the 21st century. So we split up with Wayne and started Pussy Riot. And Pussy Riot started with a lecture, very much like we're sitting here right now, and we named our, we, by we, it's me and Kat Samusevich, another co-founder of Vaina, we named the main influences that made us create the Pussy Riot. And Vali, you're a big part of it. You're in my, how do you call it? Where are the saints are living? The Mount Olympus. You're living there.
Ja, die Zeit damals.
Pantheon, it's called Pantheon.
Ja, weil du hast ja auch in den 60er Jahren die erste Ausstellung für Künstlerinnen, für Frauen auch gemacht. Ja, das war ja, du hast ja ein Netzwerk gefunden in Deutschland, hast Literatinnen, Journalistinnen zusammengefunden, Künstlerinnen. Das gab es vorher ja auch alles nicht. Ja.
Ich hatte eine Vorstellung von einer Ausstellung nur mit Künstlerinnen. Oder Filmemacherinnen, auch Künstlerinnen natürlich, Theoretikerinnen und Schreiberinnen, also Schriftstellerinnen. Und ich habe ein Konzept gehabt. Das war eben Anfang der, das war schon bei den 60er Jahren herum und dann später zu den 70er Jahren hinauf oder was. Und ich bin in dieser Zeit mit dem Konzept nach Deutschland gefahren. Ich bin in der Zeit in Österreich herumgefahren, zu Museen, nach Deutschland, nach Holland, in die Schweiz und nach England. Und jeder Museumsdirektor, der das Konzept durchgelesen hat, hat gesagt, sehr interessant, sehr interessant. Aber wen interessiert das? Das war die Antwort, das war eine stereotype Antwort. Und ich muss sagen, es war überall dieselbe Antwort. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, das bringe ich nicht unter. Dann mache ich es zumindest in einer kleineren Form, in der Galerie St. Stephan, mit österreichischen Künstlerinnen, also bildende Künstlerinnen, die Österreich in Österreich waren und ausgestellt haben, aber mit einem Programm rundherum, das international war. Also internationale Filmmacherinnen, internationale Performancekünstlerinnen, internationale Literatinnen. Literatur hat auch eine Position eingenommen. Und jeder hat noch gesagt, muss ich auch dazu sagen, vor der Eröffnung der Ausstellung hat jeder gesagt, da wird eh niemand hingehen, nur keine Aufregung zu den Künstlern untereinander, da wird eh niemand hingehen. Aber es war nicht so. Bei der Eröffnung sind die Leute von der Eingangstür, von der Haustüre bis in den zweiten Stock Schlangen gestanden. Das war bummvoll. Da hat dann jeder gewusst, oho, da stimmt was nicht. Was wir denken, das interessiert doch, was Frauen, was Künstlerinnen machen und wie sie sich ausdrücken und wie sie sich auch unterscheiden von den Ausdrücken und den Bildern der männlichen Künstler. Und das ist das Wichtigste, weil Frauen haben ein anderes, ich sage nicht Frauenleben, aber Frauen haben ein anderes Bewusstsein, weil sie anders leben und weil sie auch anders sich selbst erweitern können wie Männer. Es gibt hier einen Unterschied. Das ist ganz klar. Und diesen Unterschied muss man akzeptieren. Und beides ist gleich wichtig. Nur den Frauen wurde es bisher versagt, bis dazu mal versagt oder was, sich selbst auszudrücken, wie sie es sehen.
Bevor wir zu Pussy Riot kommen, möchte ich noch etwas fragen, und zwar deine Aktionen waren ja sehr radikal. Heute bist du, also du hast für die Künstlerinnen, aber auch für den Feminismus wahnsinnig viel getan. Ja. Heute hoch dekoriert, mit vielen Preisen bedacht bist du. Aber das war nicht immer so. Wie waren denn die Reaktionen damals auf Aktionen wie das Tap-und-Tast-Kino oder Aktionshose, Genitalpanik, wo du mit Maschinengewehr und Hose im Schritt offen in ein Kino spaziert bist. Wie waren dann die Reaktionen damals? Also man kann natürlich die 60er Jahre in Österreich nicht vergleichen jetzt mit Russland von heute, aber trotzdem diese Zeit, so konservativ sie war, was war damals?
Es war ganz schwer, überhaupt in Österreich oder in Wien zum Beispiel. Ich war ja hauptsächlich in Wien oder Linz lokalisiert, öffentliche Aktionen oder diese Aktionen zu machen. Das Aktionshose Genitalpanik, das ist noch immer eine kleine Legende dabei. Ich bin nicht mit dem Maschinengewehr durch das Kino gegangen.
Okay. Und auch kein Pornokino,
weil das wäre zu riskant gewesen. Ich glaube, sie hätten mich erschossen, bevor ich überhaupt in den Kino hineingekommen wäre. Ich bin nicht so gegangen, aber ich habe natürlich die Aktionshose Genitalpanik getragen und ich bin durch die Reihen gegangen, durch die Zuschauerreihen gegangen und es war ein naher Blickkontakt, kann man sich auch so vorstellen, und ich habe nur gemerkt, wie es rückwärts sich die Reihen geleert haben und alle hinausgegangen sind. Das war aber eine Künstlervorführung. Das war nicht eine normale Vorführung jetzt im Kino, es war in einem öffentlichen Kino, aber es war ein Festival, wo auch Filmemacher dabei waren. Und hauptsächlich waren eben auch nur Filmemacher im Publikum, weil sich für experimentellen Film oder Avantgarde-Film dazu sowieso kaum wer entschieden hat, das zu betrachten oder so. Es war das einzige Filmmuseum, das angefangen hat, schon sehr früh experimentelle Filme zu zeigen, Avantgarde-Filme zu zeigen, von den 20er Jahren, wie gegen Egeling und so weiter, bis hinauf dann. Aber ich muss sagen, das war schon eine große Herausforderung, auch für mich. Und wenn man sagt, ich war mutig, natürlich war ich mutig, das muss man sagen, aber es war eine Selbstverständlichkeit für mich, das zu tun. Es war klar, wenn ich die Idee habe oder wenn ich das Anliegen habe, etwas zu zeigen oder etwas aufzuzeigen, dass ich es machen muss, weil sonst kann ich nicht leben. Das geht dann nicht, oder was? Ich muss es machen. Es ist nicht nur, dass es der Mut alleine ist, es ist die Selbstverständlichkeit und es ist auch die Selbstverständlichkeit, dass ich das Recht habe, wie jeder Bürger und jede Bürgerin, dieses zu zeigen, was ich aussagen oder zeigen möchte.
Talking about courage, du hast über Mut gesprochen. In Russia, Nadia, you are the enemy of the state, I heard. And with Pussy Riot, you staged an unauthorized provocative guerrilla performance in a cathedral in Moscow, the Christ-Erlöser-Kirche, with colorful balaclavas. What was your motivation to use performance art and the body as an instrument to protest, to communicate your political beliefs?
I just have to say Genital Panic is such a brilliant name. It might be the best name of them all. And I think we were basically, when we were coming up with the name Pussy Riot, we were remixing different stuff like Girly Girls, Genital Panic, Riot Girl. So we've met in the middle, and that's how we created Pussy Riot. Why did we go to the church? Oh, well, the church has been a pretty conservative institution. The organized religion, I think one of the main goals of it was to make women subservient and normalize making them work for the patriarchy for $0. And I like mysticism and I like spirituality. I like finding signs and things. And I like some religious symbols, but I don't belong to any organized religion. I think when we came to the church, our wish number one was to take the place that was for centuries, for thousands of years, were taken by a male priest. And it's perfectly fine when a patriarch of the Russian Orthodox Church, Kirill, a terrible thief, terrible criminal, talks from this place. But when a woman takes this place, suddenly she has to go to jail for that. What is the rationale when they forbid women to take that place? Because woman is a dirty animal. Why woman is a dirty animal? Because she menstruates, because she gives life. And then you think about the whole history behind the Christian religion, and you're like, wait a second, but there is Virgin Mary. She gave life to Jesus Christ. She gave life to your God. And now you talk shit about all of us. And so we decided to create a prayer that would talk to Virgin Mary directly not to the Patriarch, not to Putin, not to Jesus, woman to woman. And we invited her to become a feminist and to help us to get rid of Vladimir Putin, which she didn't do exactly.
Afterwards, you got arrested after this performance. But for Vali, Frage an dich. We talked about now the body, using the body as an instrument. Wie war das denn bei dir? War das von Anfang an klar, den Körper zu benutzen für Performances, für Aktionen?
Es war von Anfang an klar, weil was ich habe, ist mein Körper. Und in meinem Körper ist alles drinnen. Mein Gedanke, mein Geist, alles ist drinnen. Und der Körper ist auch ein Ausdrucksmittel, wie ich mich ausdrücke oder wie die Gesellschaft mich sieht. Er ist ein Zeichen und ein Symbol. Er ist ein Zeichenträger, der Körper. Und es war von Anfang an selbstverständlich, den Körper einzusetzen. Und wenn ich jetzt aber noch einmal auf die Kirche zurückkomme, dann muss ich sagen, die Kirche ist eine große Tätergemeinschaft. Sie vernichtet Leben, obwohl sie glaubt, dass sie Leben gewinnt. Sie vernichtet Leben. Sie macht uns etwas vor, dass ein Mann in einer Hostie drinnen sein kann, dass es hier einen Mann gibt, wenn ich die Hostie sehe. Und wo sehe ich hier den Mann oder was? Also sie belügt uns von oben bis unten. Und das Frauenbild in der Kirche ist ein sehr repressives, wie ich schon gesagt habe, ein demütigendes, und ich habe auch das untersucht. Und so, die Frau hat keine Chance in der Kirche und in vielen Religionen, muss man dazu sagen, auch natürlich schon, selbstständig zu sein und selbstständig zu sein und auch darüber zu sprechen. Das war der erste Punkt, und es war sehr wichtig für mich, dass ich diese Sachen aufzeigen konnte. Ich habe aber, da muss ich dazu sagen, eine sehr religiöse Erziehung gehabt. Und ich habe dieses eigenartig als Kind, so circa als 10-jähriges Kind, ganz eigenartig, die Kommunion zu empfangen und die Hostie zu bekommen. Und das wäre ein Mann, das ist so ein Leib von einem Mann, hat mich bis zu einer gewissen Art und Weise fasziniert, dass ich in der Kirche, wie ich im Internat war, alle Messen abgeklappert habe. Von der Frühmesse für die Nonnen, dann für die Nonnen die Hauptmesse, dann noch einmal eine Internatsmesse und so weiter, um diesen Mann zu empfangen. Und es war eigentlich, ich habe dann wieder aufgehört, weil dann haben sie mich erwischt dabei. Und das durfte natürlich nicht sein, da haben sie dann aufgepasst und so. Aber ich habe mir dann später überlegt, so 3-4 Jahre später, warum ich das gemacht habe. Und ich glaube, ich war dazu mal in der Fantasie, dass ich ein Mann sein möchte. Aber nicht, weil ich ein Mann sein möchte jetzt vom Körperlichen her, sondern ich möchte ein Mann sein, um dieselbe Kraft, dieselbe Macht, die Energie im Bereich um mich herum und überall zu bekommen und zu haben und das als selbstverständlich empfunden habe. Ich denke, dass das der Impetus war, warum ich da diesen Christus oder Jesus empfangen wollte. Es ist ja auch irgendwie eine ganz perverse Sache. Man empfängt wieder. Immer empfängt die Frau und muss gebären. Immer empfängt sie nur, ja. Sie kreiert nicht. Sie ist nicht selbstständig. Sie produziert das nicht. Oder sie macht immer nur Reproduktionen.
Du hast ja auch nicht jetzt in Performances, aber auch in Fotografien dich mit der Kirche und mit diesen Symbolen auseinandergesetzt, wie zum Beispiel der Madonna, die Geburtenmadonna, oder wo man eben die Madonna sieht, nicht mit einem Jesuskind im Arm, sondern mit einem Staubsauger. Oder die Madonna, die auf einer Waschmaschine sitzt, gebärt.
Genau, also die Madonna als Haushaltsgegenstand, also die Madonna als Hausmutter mit den Haushaltsgegenständen. Und die Madonna ist die Hausmutter vom Staat, vom Haushalt, der Religion.
Nadja, now you have your first solo exhibition in the OK-Zentrum in Linz. First worldwide solo exhibition. And there you are also showing religious images, and you're playing also with these images. What kind of image is it? You're playing with the cross, but what symbolizes it, or what else can it symbolize?
I work a lot with calligraphy, old religious Russian calligraphy, both Slavic. It's called Vyazh, and I'm going back into my roots, 12th, 13th century. And, well, it's simple. I think, so for centuries, almost all culture was produced by religion. So it was done in monasteries. And instead of simply rejecting it, I want to be able to reinterpret it in my art, make it feminist, make it queer, make it punk, add my own twist to it. So I'm using the same font, but I'm twisting it and I'm making it the chapel of riot, the chapel of sex dolls. One of the installations that I've created, I worked with used sex dolls. And whenever I would look at the sex doll, my first intention was to dress her up and give her some dignity. And I bought sex dolls through some Facebook advertisement, marketplace, Craigslist, and dressed them up, gave them this internal structure because they lack skeleton. Sex dolls are not done for standing up. They're done for just laying down and being used. It's almost like a perfect metaphor for how the patriarchy wants to see a woman. And I put them in these powerful positions, gave them weapons, baseball bats, whips, to protect themselves and other victims of sexual violence. And yeah, some people didn't like it. I put this installation in the chapel. It's a secular chapel. Now it's a part of the museum. But the local drunkards didn't like that. They would spit in it, throw beer at my curator, fun stuff.
So you also, in the exhibition now in Linz, you're also showing some artwork where you mention your time in prison. So you're working also on that. Almost 2 years you spent in a labor camp. What helped you in this time? Did you think about what you would do afterwards, or what kind of also artist helped you during that time?
I think looking at my prison term as durational performance really helped me. And my biggest regret was that I don't have a camera with me. I really want to make a revolution only to get to play my hands on all the footage that my prison guards were making. They have this like little video cameras on them. Like, for whatever reason, they would always film me. And so I really want to get that footage. So there is that. And then second, I think books, being able to read at least for the first half of my time in jail, books really gave me a lot of strength. And weirdly, for 5 months, I didn't have anything but the Bible. So I had to read the Bible. But the Bible is fun, actually. Jesus Christ is a cool character. You know, he was doing a lot of performances. He was turning water into wine. So I think we would get along with him. And then after I was sent to penal colony, it became really bad, like really bad. I had no idea how bad it will be. It's a real labor camp. You think of Gulag, you think of Solzhenitsyn, you think of Shalamov. And these are the realities that people have to face on everyday basis. Not just me, but all other thousands of Russian political prisoners whose only fault is to speak up against the regime. They make you work. You have no choice. You have to produce military and police uniforms. You sew. They don't teach you how to do it. So you put in front of a sewing machine and just have to learn in 3 days how to do it. What helped me, I think there are good people everywhere. And I found some friends who helped me to stay afloat. And we would try to find little joy in things every day. Celebrate things like we celebrate this glass of water because we have it here. And then eventually I went on a hunger strike, protested against these terrible labor conditions and generally conditions in jail. And that gave me a lot of strength. I felt like I'm myself again and I took back my agency. And from then it became much smoother because also the prison guards started to fear me.
A lot of courage. About Vali, Mut war ja auch in deinem Leben notwendig, ne? Weil wenn man betrachtet, du hast Morddrohungen bekommen, natürlich jetzt kein Vergleich, jetzt Österreich in den 60er Jahren, aber wie war das damals für dich, den Mut zu haben, weiterzumachen? Oder wie waren denn die Reaktionen auf deine Aktionen?
Na, die ersten Reaktionen waren eben das Unverständnis, was das Kunst sein soll. Und das hat sich aber auch auf das Volk übertragen, dass es ein Unverständnis war, dass es soll eine Künstlerin sein, die man auch noch fördert oder wo man etwas schreibt darüber, über sie. Aber die Drohungen waren sehr fulminant, das muss ich sagen. Ich habe Drohbriefe bekommen, das wäre noch das Wenigste gewesen. Ich habe Drohanrufe bekommen. Ich habe auf meiner Wohnungstür, bei der Eingangstür, ein Zeichen oben gehabt. Und dieses Zeichen ist es durch das ganze Haus gegangen. Wenn man unten reingegangen ist, hat man nur dem Zeichen folgen müssen und ist zu meiner Wohnung gekommen. Es war meine Telefonnummer in der Zeitung veröffentlicht ein paar Tage. Es war meine Adresse in der Zeitung veröffentlicht ein paar Tage. Natürlich mit meinem Namen. Das haben alle gelesen, die Leute. Die sind auch gekommen und sie haben auch angerufen, haben gesagt, wir stehen jetzt vor deiner Tür, wenn du nicht aufmachst, brechen wir ein. Und ich wusste nicht, ob es stimmt, weil ich ja nicht zur Tür gehen kann und schauen, ob sie draußen wirklich stehen. Aber das macht natürlich große Angst, weil ich es ja nicht weiß und wenn ich alleine bin dann. Und wenn sie es einbrechen, bin ich auch alleine. Da habe ich Freunde dann angerufen, die gekommen sind. Und Freundinnen, die gekommen sind und sie sind wirklich vor der Türe gestanden und sie sind wirklich unten gestanden und sie haben wirklich gesagt, wenn du nach Hause gehst in der Nacht oder am Abend, wenn du nach Hause gehst, schütten wir die Säure ins Gesicht, dass dein Gesicht verstümmelt ist, wir schütten die Säure auf den Körper, dass das alles verstümmelt ist, dass das alles brennt, wir können dich auch anzünden und dann Hexen hat man auch verbrannt und so. Also es waren starke Drohungen und ich wusste wirklich nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich wollte aber nicht aus dieser Wohnung ausziehen. Ich wollte nicht die Wohnung verlassen. Ich habe alleine gelebt in dieser Zeit. Ich wollte auch die Wohnung nicht verlassen, denn es wäre dann eine Flucht gewesen und die Flucht hätte sich dann mein ganzes Leben lang fortgesetzt. Ob dann in Gedanken, in Gefühlen, was auch immer, das wäre eine Resignation gewesen. Und so habe ich überstanden, gewartet und war wirklich sehr aufmerksam, wer in meiner Nähe ist, wer in meine Nähe kommt und so. Sie haben mir gedroht, wenn du auf der Straße unten bist, wir stoßen dich auf die Straße, wenn Verkehr ist. Ich bin dann sehr vorsichtig gegangen auf der Straße und habe immer geschaut, dass ich nicht dem Verkehr nahe gegangen bin. Es war vis-à-vis vom Haus, war ein Haus mit Hauseingängen. Da sind sie gestanden und haben so mit Spiegeln aufgeschaut, haben mich angeschaut in dem Haus vis-à-vis von mir. In einer Wohnung drinnen war auch irgendwer, der immer am Fenster gestanden ist und mich beobachtet hat. Es war sehr bedrohlich, aber ich bin dann zu einem Journalisten gegangen, zum Redakteur von Neuem Forum, Gunter Nenning, und habe gefragt, wie ich mich verhalten könnte oder was ich sagen sollte. Und ich möchte zum Presserat gehen und dem Presserat das erklären, dass es gebracht wird. Hat er gesagt, lass das sein, der Presserat wird nichts bringen. Du kannst es sein lassen, wir bringen nichts, hat er selbst auch gesagt. Das macht nichts, es ist so unbedeutend, wir haben andere Probleme. Und so, ich war nur eine Person, ich war nur eine Frau. Und das habe ich gespürt. Und das Ganze ist so gegangen, circa 1,5 Jahre. Die ganzen Aufnahmen von den Drohanrufen habe ich aufgehoben. Es gibt auch die ganze Kollektion mit den Drohbriefen. Und wir schicken dir Gift. Und wenn du das aufmachst, dann ist Gift drin. Dann haben sie am Telefon gesagt. Ich habe natürlich sowieso die Drohbriefe nicht aufgemacht. Oder wenn, dann vorsichtig oder irgendwie. Es war eine permanente Zeit, wo ich in Angst war, dass etwas passieren kann und dass die Aggression so stark ist. Und ich wusste nicht, ich habe nicht gedacht, dass in Wien, in dieser kleinen Stadt, muss man dann natürlich sagen, ja, in diesem kleinen Areal oder was, dass solche Hass und solche Aggressionen stattfinden können. Und da muss ich sagen, es hat mich erinnert an frühere Zeiten. Dieser Hass, der entstehen kann und der entsteht. Das war sehr tragisch, ja.
Ja, es ist bedrückend, was du schilderst, Österreich in den 60er, 70er Jahren wahrscheinlich auch noch. Trotzdem, du hast es aber geschafft, mit deiner Kunst ein Bewusstsein für Frauenrechte, nicht nur jetzt für Frauen in der Kunst, sondern für Frauenrechte und Geschlechterrechte auch, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Ne? Wie ist denn das heute? Wenn du heute jetzt siehst, wie mit Frauen umgegangen wird, oder jetzt, wenn Zeiten immer konservativer werden, auch in der Politik, man spürt irgendwie Frauen zurück an den Herd oder ja, Femizide nehmen zu. Wie geht's dir dabei?
Es war in den 70er Jahren, 80er Jahren, hat man gedacht, es wird sich ändern und es könnte sich vielleicht auch ändern. Da war so eine Stimmung drauf, dass man den Frauen mehr zugehorcht hat, wer sie auch in Ämter gebracht hat. Ich nehme, sage jetzt nur die Donald zum Beispiel und so. Kreisky hat die Donald als Frauenministerin berufen und so. Da war schon eine Stimmung, dass man gedacht hat, es geht besser. Das Wort Feminismus war kein Schimpfwort mehr, sondern man hat darüber nachgedacht, was es bedeutet. Auch nicht nur in der Kunst, sondern auch im sozialen Bereich und überall. Aber jetzt muss ich sagen, und das ist entsetzlich, wie rückgängig es jetzt wieder ist. Bei uns auf jeden Fall, und ich denke auch in Deutschland oder anderen Ländern, soweit ich das verfolge. Aber in Österreich ist es total wieder rückgängig. Die Frauen sollen zu Hause bleiben. Sie sollen dann die Kinder bekochen. Da müssen die Kinder gleich vom Kindergarten können, dann gleich nach Hause gehen und so oder von der Schule. Die Frauen brauchen nicht mehr arbeiten gehen. Die Kinder brauchen dann auch nicht mehr noch irgendwo in Plätzen bleiben oder was und so. So Halbinternat hat man das aber irgendwann genannt und so. Die Männer haben ein Essen zu Hause. Sie werden nicht fortgehen. Sie gehen dann nicht ins Wirtshaus, was natürlich nicht stimmt. Aber sie machen das alles und so. Und sie wird den Frauen wirklich gesagt, bleibt zu Hause, macht wieder euer Heimwerk und macht wieder, seid wieder Frau und Mutter. Das ist wiederum der Hauptberuf. Es ist in der Industrie so vieles entpersonalisiert worden durch die ganzen mechanischen Abläufe. Dadurch braucht man wieder diese Frauenarbeit, die man früher sehr stark gebraucht hat und sehr stark benutzt hat, weil viele Männer diese Arbeit nicht machen wollten, weil sie schlecht bezahlt war. Diese Sachen sind mechanisiert worden oder sie sind ausgelagert worden, wo Frauen billig sind in andere Länder oder so. Also ich rede jetzt, sagen wir, von Österreich jetzt hier. Da braucht man das alles nicht mehr. Und jetzt sagt man ja, was, die Frauen sollen zu Hause bleiben. Und auch der Lehrberuf wird auch schon nachgeschaut, was man da Veränderungen bringen kann im Lehrberuf, im Kindergarten. Und das sind alles jetzt Rückschritte, die uns wieder dominieren. Und die Kinder, die Mädchen und die Buben werden dementsprechend erzogen, sogenannt erzogen, aber sie sehen es ja in der Gesellschaft. Und es wird normal genommen, dass ein junges Mädchen irgendwann einmal dann arbeiten geht und dann zu Hause ist. Und ein Bub, der kann in die freie Welt hinausgehen, der kriegt Stipendien und der geht dann irgendwo anders hin. Das ist so der Durchschnitt jetzt wieder, das Bild in Österreich. Also es ist ein Rückschritt, ein starker Rückschritt. Und ich sehe das mit Entsetzen, weil ich denke, wenn es zurückschreitet, das geht wahnsinnig schnell. So ein Rückschritt geht sehr schnell, aber dann wieder aus diesem herauszuspringen, aus diesem herauszukommen, das dauert wiederum Jahrzehnte wieder. Die ganze politische Situation, global gesehen, ist genauso gefährlich wie jetzt. Und diese Gefährlichkeit unterstützt diesen Rückschritt. Oder diese Gefährlichkeit hat diesen Rückschritt herausgefordert. Vice versa, das geht hin und her oder was. Und diese Situation ist sehr gefährlich und drum ist man still und sagt, lass das, machen wir keinen Themen mehr, wie es Frauen geht, wie es den Geschlechtern geht. Wir haben die Männer, die sind wehrfähig, Frauen können auch wehrfähig sein, können auch in den Krieg gehen, aber natürlich auch in beschränkterem Maße wie Männer und so. Es ist immer noch genau dasselbe, der Zwiespalt oder das Zwiespältige und dieses Trennen von Mann und Frau, von Geschlechtern. Ich spreche jetzt nicht nur von Mann und Frau, sondern auch von den Geschlechtern.
Nadja, Pussy Riot is an icon of resistance against patriarchy. Yeah? What was your, when you now hear what Vali is telling us about the 60s and 70s, about women's rights. What is, for example, Pussy Riot fighting for? And how is the situation, or how do you see like gender equality and women's rights in the world, also in Russia?
Well, Russia is such a dark and stupid place now. There are rays of light in Russia, but they're very rare, and you have to really find them. There are still artists who are living in Russia and just doing their things, feminist artists. But in general, it's a dark place. And when you are in a country that wages a war against its neighbor, wages a criminal war against its neighbor, obviously there is no space anymore to really have a meaningful conversation about human rights or specifically about women's rights and gay rights. It's more or less about survival at this point for people who happen to be in minorities. So that's Russia. Gay people are being gay as extremists, apparently, in Russia these days. Domestic violence was legalized in Russia in 2017. In the world, I see the trend is pretty grim, that the power is moving to hands of men who kind of see the world in this like very binary perspective. They see women as incubators and themselves as this macho bulls, inseminators, almost like. I'm talking about men like Elon Musk or Trump, who together have like 500 babies perhaps. And or even like, you know, heroes like Pavel Durov, who like suddenly it appeared that he has also 500 babies. Like seriously, because it's like one of the tech bros. Like he's so proud of his sperm that he's donating it, and then he talks after about it. And he did create some really cool products that I'm using on a daily basis. But it's just, I don't know, it's not a good trend. I was hoping, I was growing up in the 90s, and it was still a place full of hope, at least for my country, because a lot have changed. We felt like with the fall of the Soviet Union, it's going to be, you know, there will be a road to progress, maybe with some bumps, but there will be progress. And then we just fall down and down and down. We fall so deep, we don't see the depths, and we can't reach the bottom. I don't know. Oh, God. It's just really emotional. And I'm really tired of feeling hopeless and powerless. I'm curious how you feel about it, because I almost like blame myself for not fighting hard enough, for not doing enough, for, you know, new generation of artists, of activists in Russia have to face bigger level of the patriarchy, bigger level of repression from my government. And I almost like blame myself that I wasn't able to fix it.
Yeah, but you can't go back, and you're working here as an artist. So this is also a possibility to do something, not the way you used to do. What impact has Pussy Riot in Russia? Are people aware of your performances or of the Pussy Riot activists?
Some of them. I would say the Pussy Riot is, so it's radical art. So by definition, it's not going to be loved or by a lot of people. So I think my core audience was always this group of radical feminists and radical LGBTQ activists, like all sorts of people who want to push the boundaries of what's possible. So in that sense, we never had the mass appeal, but I do think we are able to breach through the media wall that my government builds for us and reach and inspire some people. And I hear sometimes that you've changed my life. You helped me to realize that it's possible to live differently. And I think to me, it's important to help 10 people to live differently than to be loved by 10 million.
Vali, du warst auf der Moskau Biennale.
Ich wollte etwas dazwischen fragen, was Sie vorher gesagt haben und so. Und zwar, was können wir tun, um Russland, also um euch zu helfen? Was können wir tun hier im Westen?
Well, be welcoming to those Russian people who are not supporting Putin, who are not supporting war. Not, I know that Putin likes to paint the picture that everyone supports him, and that's the goal of his propaganda. It's not true. Welcome them here. Help them to find new home if they want to, or just travel here. It's funny when Western governments are trying to have negotiations with Putin. So I know it's not up to you, but more like up to your government, but you can maybe put pressure on them. They only understand the language of force. And I don't like that, but that's just the way how Putin behaves. If you are nice to him, if you negotiate with him, he looks at it as weakness and he will stab you in the back. So continue supporting Ukraine. It's very sad for me what's going on in Ukraine now. I think the victory of Ukraine is also going to be the victory of democratic Russia. It's interlinked. So I really hope that the Western countries are going to be continuing to support Russia. Then I have to say something about the ban of Russian art thing that was popular at some point. You know, the fact that you're sitting here with me today on stage, it's very important, and I want to encourage more people to do such things. Talk to people who are presenting alternative view of reality in Russia and help them to be elevated, because that's exactly the strategy of Putin and really any totalitarian leader, oppressor, to erase all of the voices of dissent.
And also you said you have to divide Russia and the Russian people, like how people are looking at people from Russia.
Well, there are plenty of terrible orcs living in Russia. I'm terrified of my country. There are people who support war. There are people who want to invade Ukraine. So you can't say that Russian people are saints and Putin is the only one to blame. But you should see that there are groups within Russian society, just like in every other society. There are people here who want to take away women's rights. There are people in the United States who vote for a convicted rapist and elect him as a president. So, and there are 51% of those people in the United States.
Weil du hast auch mal eine Arbeit gemacht, vor kurzem im Kunsthaus Bregenz. Da war Krieg auch ein Thema. Es hieß, "Oh Lord, don't let them drop the atomic bomb on me", ein Zitat von Charles Mingus. Da verbindet sich wieder Kirche und Krieg. Ja. Du hast dort Orgelpfeifen aus einer Linzer Kirche, also ausrangierte Orgelpfeifen, verwendet und sie zu verschiedenen Installationen zusammengebaut. Eine sieht aus wie eine Stalin-Orgel, also wie Raketen eigentlich. Ja. Was war da für dich die Motivation für diese Arbeit?
Ich denke, dass Orgeln und Orgelpfeifen, also natürlich die Elemente einer Orgel, für mich sehr wichtig sind, oder sie waren sehr wichtig für mich in der Kirche, weil, oder in der Konzertsälen, aber auch mit einem Hauch von Orgel ist mehr ein sakrales Instrument. Und in der Kirche war es sehr wichtig, die Orgelpfeifen zu sehen, die Orgel selbst zu hören und dem Gesang der Orgelpfeifen zuzuhören. Und ich hatte die Möglichkeit, in Linz diese Orgelpfeifen zu erwerben. Ich habe sie geschenkt bekommen und dachte, ich werde, das sind 110 Orgelpfeifen, ich werde diese Orgelpfeifen ausstellen. Aber es ist mir ein Gesang in den Kopf gekommen aus den 60er Jahren von Charlie Mingus, wo er sagt, "Oh Lord, don't let them drop the atomic bomb on me." Und das war im Zuge dessen, des Vietnamkrieges, hat er dieses Lied veröffentlicht und gesungen auch und so. Und wir stehen jetzt vor einer Zeit, wo wir sagen, und Putin spielt jetzt schon mit diesem Gedanken, dass es wieder eine Atombombe oder mehrere Atombomben geben könnte. Es gibt auch Iran, es gibt auch andere Länder, die Atombomben produzieren, USA und so weiter. Und dass mehrere Länder jetzt schon mit mehreren Nationalitäten mit diesem Gedanken spielen, die Atombombe einzusetzen. Und das ist das Beängstigende, weil ich glaube, dass wir auch in einer Zeit leben, wo wir die Grenzen nicht mehr erkennen. Wir glauben, es ist alles grenzenlos. Richtig, wir haben auch gedacht, es ist alles grenzenlos. Wir haben ja auch daran gearbeitet, in den 60er, 70er Jahren die Grenzen niederzusprechen, über den Grenzen drüber zu geben. Aber dieser Gedanke ist natürlich umgekehrt auch ein gefährlicher Gedanke, weil dann diese Machthaber auch diese Grenze nicht kennen. Dass es eine Grenze ist, die überschritten wird oder was, ist es wirklich ein Zusammenbruch. Und die Mauern sind wirklich zusammengebrochen. Und was über der Grenze drüben ist, ist auch zusammengebrochen. Dieses Grenzenlose, diese Utopien, dieser Drang nach Freiheit, ja, ist auch in diese Richtung gegangen. Und das ist für mich eben ganz wichtig, das zu erkennen und daran zu arbeiten, dass man diesen Gang nicht geht, sondern wieder umlenken kann. Und das war auch der Grund, warum ich die Orgelpfeifen dort ausgestellt habe mit dem Charlie Mingus Lied Don't Let Them Drop the Atomic Bomb on Me.
Nada, is it also troubling you, the situation, when we talk about how a war can escalate?
I absolutely love that he used the word utopia twice already in your speech. Thank you for that. I'm quite obsessed with utopias and utopian thinking lately because I felt like in the beginning of the 20th century, it was a common place for art to think about utopias, and now we don't really do that anymore, and I want to make utopias great again. Well, yeah, it does concern me. Putin, well, the trouble with Putin is for him keeping his power is a question of survival at this point, because he committed so many crimes. He knows that if he loses his power, he'll stay for the rest of his life in jail, or probably it will be the end of his life. So if he feels that he is in a corner to protect himself, I think he might do crazy things. And you know, if you think about him having access to atomic bomb, that makes me scary.
And talking about utopias, what kind of utopias are you developing for your, what did you develop for your exhibition in Linz?
I've developed something that I called Riot Rage Chapel. And it's like I'm creating my own religion, because I think that today we should be able to create our own religions, because we are pretty individualist, so we should have ability to just pick and choose whatever we like from religions, the world religions, reject stuff that we don't like, sexism, patriarchy, we rewrite all of it. So I'm obsessed with this idea of creating your own religion, and I think it's so patriarchal of me. It comes from my dad. My dad told me once when I was a baby that the best art, in his opinion, is when the artists are creating their world or creating their own religion. So I think the exhibit in Linz is just the very beginning of it, but I'm starting to work on a project that will be a long-term project, 3 or 5 years, where I'm going to be exploring different utopias, making basically short movies about them and art objects, and think about things like, what if we can live in a world where it will be enough food and money for everyone, where money will literally grow on trees, where we can change our sex if we want to just push the button, grow a dick, where we can live forever, will not be disease anymore. And to, you know, to create all of that, we really need to be able to coordinate on a global scale in order to not let our crazy government, the technology, to ruin humanity, but help it prosper and grow and flourish. And I think artists are those people who Our little job description is to work with our imagination. So I really want more artists to join this new utopia movement. And doesn't matter how childish it is. I mean, like everything I said, money tree, what the actual fuck? But it's childish, but we have to keep this naivety in us, I think.
Vielleicht eine Zusammenarbeit mit euch beiden für ein Kunstprojekt.
Aber ich denke, noch kurz zu Utopie gesprochen. Und so ist klarerweise, es war vor 20 Jahren bei uns jetzt in Österreich, ich spreche jetzt von mir, und so war es noch klar und möglich, Utopien zu entwickeln und Utopien zu haben und Utopien zu verfolgen. Aber ich wüsste jetzt im Moment nicht, welchen Utopien ich folgen kann und welche Utopien ich entwickeln kann. Und darüber habe ich auch nachgedacht und ich habe mir gedacht, ich kann nur eine Utopie der Utopie entwickeln. Und dann habe ich wieder das geschafft, den Sprung weiterzumachen.
Was wäre denn, wenn wir jetzt über Utopien sprechen, euer Rat quasi an so nachfolgende Generation oder Künstlerinnen und Künstler von heute?
Ratschläge zu geben. Ratschläge können auch Faustschläge sein. Also lieber nicht, ja.
Das heißt, den eigenen Weg zu gehen, auf jeden Fall, sich natürlich nicht beirren zu lassen, mutig zu sein.
Schon. Ja, natürlich, klar, wir leben in einer noch immer sogenannten Demokratie oder was. In sich selbst hineinschauen und schauen, was man sagen möchte, was man sprechen möchte. Und dann sprechen und wenn man bemerkt, dass man nicht mehr alles sagen kann, darum zu kämpfen, dass man das Positive sagen kann. Es ist natürlich auch gefährlich, weil auch negative Stimmen sagen werden, ich habe auch das Recht zu sprechen. Und diesen Unterschied, da muss man dran arbeiten, dass dieser Unterschied nicht existiert, sondern das Negative eben nicht gibt. Aber was ist negativ? Und da kommen wir jetzt in ein philosophisches Thema hinein, das jetzt geht und geht und geht. Es ist wie eine Möbiusschleife, die dreht sich und kommt immer wieder zusammen und so. Das würde jetzt das Gespräch überschreiten und so. Aber wichtig ist, so wie Sie das machen und wie ich es versuche, dass wir Kunstwerke schaffen, Werke schaffen, Texte schaffen, verschiedene Gespräche schaffen und machen, dass wir sagen, was könnte Utopie sein und wo können wir einen Hinweis geben, auch für andere an Utopien zu denken.
But also it is important to look at artists and protesters in Russia. How is the situation there? I think we just heard it in the news. It takes not much to get in prison. Like this artist, she put stamps in the supermarket.
She's in Vienna now.
Okay.
She got Sasha Skocelenko. Indeed, she was put in jail for 7 years for putting little stickers against the war. Her case was very loud. She's an open lesbian artist, a beautiful mind and beautiful soul who were giving this inspiring speeches from her court cage. And she was lucky enough to end up in this list of the prisoners swap that happened this summer. But there are many others who didn't end up on this list. And, well, what really helped her, the fact that her case was extremely loud. And I think it helped that she's very eloquent, A, and B, she takes no shit. Like she's so crazy courageous. I think it really blew everyone away. But there are other people who are suffering, who are somehow forgotten. It's difficult to talk about political prisoners. It's difficult to write them letters, but it's very important. You think about writing something to a political prisoner and it's so uncomfortable. You're sitting here on this chair and you write to someone who is in jail, but yet, and I struggle with it a lot too, but I think it's important to continue helping those people. And how can you help Russian artists who are still on freedom? Well, give them platform, give them space to create and to show their art. As I said, what this Putin does, he raises all the voices that are dissenting. And I have to say, from my little experience of being a Russian anti-war, anti-Putin activist, It's pretty rare, actually, when you get a space to share your thoughts. Usually people are afraid, so thank you for not being afraid. It really means a lot. Usually people are, you know, well, political art doesn't bring a lot of money. We can get in trouble for that. What if Putin will send agents? Well, just don't be afraid. I think I despise cowards. Yeah, I do.
Nadia Dolikonikova, Valley Export. Vielen Dank für diese inspirierenden Ideen, die Utopien, zukünftige, auch eure vergangenen Utopien. Ich glaube, wir gehen heute alle mit vielen neuen Ideen hinaus, was möglich ist. Vielen, vielen Dank. Und auch Ihnen danke fürs Kommen. Danke, Bettina Leidl, im Museumsquartier, dass dieser Raum hier möglich gemacht worden ist. Und alles Gute. Good luck for the future, for your future projects. Dankeschön.
Thank you. Dankeschön.
Das war MQ zum Hören. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Bitte abonniert MQ zum Hören, um keine neue Folge zu verpassen. Wir freuen uns natürlich auch sehr über eine Bewertung oder einen Kommentar. Bis zur nächsten Folge von MQ zum Hören. Alles Gute und auf Wiederhören.
Dieser Podcast wurde produziert von... Oh, wow.